Deutschlandfunk. Andruck.
Thomas de Maizière, CDU-Politiker, früherer Bundesinnenminister, früherer Kanzleramtschef, hat ein Buch geschrieben übers Regieren. Innenansichten der Politik heißt der Untertitel, über das ich jetzt mit ihm sprechen kann. Einen schönen guten Tag, Herr de Maizière.
Schönen guten Tag auch an unsere Hörerinnen und Hörer.
Herr de Maizière, Sie schreiben über das Handwerk der Politik, über das Handwerk des Regierens, über Do's und Don'ts. Und wie das so Ihre Art ist, ist das nüchtern, ist das sachlich, ist das gut strukturiert und dadurch auch gut lesbar? Die Kapitelüberschriften lauten etwa der Alltag der Macht, Krisen und Ausnahmesituationen, die Ämter und ihre Besonderheiten oder Haltungen und Werte. Wann und warum ist die Idee zum Buch entstanden?
Die Idee zu einem solchen Buch hatte ich schon ziemlich lange. Ich habe immer so gearbeitet, dass ich versucht habe, mir ein bisschen über die Schulter zu gucken und meine Arbeit selbst zu beobachten. Das Regierungshandeln wird natürlich von Journalisten beschrieben, von außen, Bürger bilden sich ihre Meinung. Aber ein Bericht von innen, ein Werkstattbericht, wie ich das nenne, wie das wirklich funktioniert und was nach meiner Auffassung dort wichtig ist oder nicht, das gibt es nicht. Dann wollte ich ein Lehrbuch schreiben am Anfang. Da haben alle gesagt, das ist wunderbar, aber das liest keiner. Aber so Autobiografien von Politikern, die sich wichtig nehmen, liest auch niemand. Und jetzt habe ich so eine Mischung geschrieben, also ein Sachbuch. Aber ich erkläre bestimmte Entwicklungen, Probleme an Erfahrungen, die ich gemacht habe, verallgemeinere sie aber auch. So, und dann habe ich das Buch natürlich auch geschrieben, nachdem ich aus dem Amt ausgeschieden bin. Da hatte ich ein bisschen Zeit und habe über mich und meine Zukunft und meine Vergangenheit besonders nachgedacht. Und das war auch eine Chance, dieses Buch zu schreiben.
Sie schreiben ja wirklich sehr konkret über Koalitionsverhandlungen, wie das funktioniert, wie dann Regierungen gebildet werden, wie die Regierungsarbeit konkret funktioniert, wie entstehen Gesetze. Beim Leseeindruck ist rausgekommen, Ihnen gefällt ganz besonders, wie die Kabinettssitzungen ablaufen. Die sind gut vorbereitet, die laufen straff ab. Ist das der richtige Eindruck?
Ja, das stimmt durchaus. Also ich habe das Buch geschrieben auch für Leserinnen und Leser, die, wenn Sie die Tagesschau hören und dann sehen und dann heißt es, der Koalitionsausschuss hat getagt und beschlossen, dass Sie nur so ungefähr wissen, was das eigentlich genau ist. Und wer sitzt denn da und was machen die denn da und warum dauert das so lange in der Nacht und so. Für die habe ich das geschrieben. Und ein Eckpunkt natürlich des Regierens sind die Kabinettssitzungen. Und bei Vorstandssitzungen in großen Unternehmen ist es so, dass die dauern oft 4, 5, 6 Stunden. Die Kabinettssitzung dauert 30, 45 Minuten. Obwohl sie manchmal 30 Tagesordnungspunkte hat. Und da beschreibe ich, wie das geht. Es geht nichts ins Kabinett, was nicht unstreitig ist, wo also alle Probleme vorher gelöst sind. Aber ein vorgelagerter Prozess, die Dinge unstreitig zu machen, findet statt. Das diszipliniert sehr stark. Und deswegen beschreibe ich, wie dieser Prozess zustande kommt. Und vielleicht ist es auch eine Empfehlung für andere Institutionen, die ewig lange Sitzungen haben, dass eine bessere Vorbereitung die Sitzung vielleicht kürzer macht.
Nun sind ja die Kabinettstreffen außerhalb der Öffentlichkeit. Auch die Presse nimmt daran nicht teil. Jetzt wird ja immer wieder nach Transparenz gerufen. Wäre es sinnvoll, bestimmte Entscheidungstreffen, zum Beispiel die Ausschüsse, öffentlich stattfinden zu lassen?
Nein, ich finde, vertrauliche Sitzungen haben ihren hohen Wert. Diejenigen, die an den Sitzungen beteiligt sind, auch Ausschussmitglieder im Parlament, sind konzentrierter bei der Sache. Es sind keine Schaufensterreden, man kann leichter einen Kompromiss machen, man kann auch mal leichter einen Fehler zugeben. Deswegen glaube ich, ist es richtig, dass bestimmte Sitzungen öffentlich sind, wie das Plenum des Bundestages. Dass aber da, wo die eigentliche Sacharbeit stattfindet, dass diese Sitzungen nicht öffentlich sind. Wenn man jetzt diese Sitzung, da wird offener gesprochen. Wenn man in Kommunen wird das ja oft diskutiert, wenn jetzt diese Ausschüsse alle öffentlich sind, dann sage ich voraus, gibt es trotzdem Vortreffen in der Kneipe beim Bier. Und das ist noch viel mehr Mauschelei als nicht öffentliche Sitzungen.
Was glauben Sie, verbinden die meisten Leute mit dem Begriff Volksvertreter und was wäre Ihre Definition?
Der Deutsche Bundestag besteht an sich aus 600 Mitgliedern ungefähr. Jetzt sind es 700 wegen Überhang- und Ausgleichsmandaten. Und diese Abgeordneten heißen Volksvertreter. Sie repräsentieren die Bevölkerung, auch wenn ihre Zusammensetzung nicht immer repräsentativ ist. Und im Grundgesetz steht im Artikel 38, die Abgeordneten sind dem deutschen Volk verpflichtet. Viele Abgeordnete glauben oder die Bürgerinnen und Bürger glauben, ja, der vertritt ja unsere Interessen im Wahlkreis. Ist auch okay, da muss man für eine Umgehungsstraße streiten oder so etwas. Aber wenn alle nur sich um ihren Wahlkreis kümmern, dann würde sich niemand um Deutschland kümmern. Und deswegen ist es wichtig, dass Abgeordnete auch den Eindruck haben, dass sie eine Gesamtverantwortung haben. Einer muss Außenpolitik machen, einer Umweltpolitik, einer Verkehrspolitik, einer Innenpolitik und sich nicht nur um seinen Wahlkreis kümmern. Und mein Eindruck ist, und das schreibe ich in dem Buch, dass die allermeisten Abgeordneten diesen Auftrag sehr ernst nehmen.
Verhandeln, schreiben Sie, ist das zentrale Handwerk, die zentrale Kompetenz des Regierens. Und Sie benennen da 10 Grundregeln für politisches Verhandeln. Und eine lautet, ein Kompromiss ist ein Kompromiss und nicht eine Niederlage oder ein Sieg. Und er sollte auch als Kompromiss dargestellt und vertreten werden. In der politischen Praxis wirkt das oft anders. Da hat man doch den Eindruck, dass jeder versucht, den Kompromiss als seinen Erfolg darzustellen. Nicht ganz unplausibel, man muss den ja auch, den Kompromiss in den eigenen Reihen vertreten, oder nicht?
Ja, das wird auch deswegen so gemacht, weil in Deutschland die politische Kultur von vielen so bewertet wird, als sei ein Kompromiss stets ein fauler Kompromiss. Das müsste man sich immer voll durchsetzen. Aber in einer Demokratie, wo es auch Minderheitenschutz gibt, in einer Koalition, wo Partner zusammenleben, und zusammenarbeiten, besteht das Leben oft aus Kompromissen. Übrigens in unserem Familienleben auch. In welches Kino geht man? Was gibt es zu essen? In welchen Urlaub fährt man? Wie viel lädt man ein zu einem Familienfest? Das sind laufend Kompromisse, die in Familien gemacht werden. Und wenn sich in einer Familie immer einer total durchsetzt, ist es meistens ein Problem. So, ich finde, Kompromiss ist etwas Normales. Dann kann man auch sagen, so ein Kompromiss. Ich habe nicht alle meine Punkte durchgesetzt, aber es war ein Kompromiss. Und zu glauben, dass die Menschen glauben, wenn es ein Kompromiss ist, man sagt, na, ich habe aber mich voll durchgesetzt, das halte ich für eine Illusion. Die Menschen sind ja nicht blöd. Außerdem kommt nach einem Kompromiss der nächste Streit oder die nächste Debatte. Und wenn man einen Kompromiss als eigenen Sieg verkauft, wird das Erhandeln des nächsten Kompromisses umso schwieriger, weil der Verhandlungspartner umso skeptischer wird. Also es gibt ja den Satz in der Politik und anderswo auch, man sieht sich mehrfach im Leben und bei Verhandlungen muss man das bedenken. Lieber etwas weniger erreichen bei einer Verhandlung, da hat man die Chance, das nächste Mal auch gutes Ergebnis zu erzielen, als sich einmal voll durchsetzen und das nächste Mal gibt es kein Ergebnis.
Rote Linien soll man nicht ziehen bei Verhandlungen. Warum nicht? Grenzen sind doch auch was Wertvolles.
Ja, man kann vielleicht mal intern eine rote Linie ziehen, aber das auch eigentlich nur sehr selten. Sehen Sie, ist auch ein beliebter Fehler von Verhandlungspartnern, dass sie vorher sagen, mit uns ist aber das und das nicht zu machen. Nachher muss es vielleicht doch gemacht werden. Oder das und das will ich unbedingt durchsetzen. Kann man machen, aber dann ist der Preis für einen Kompromiss von der Gegenseite besonders hoch. Also deswegen ist man gut beraten, sich gut vorzubereiten auf Verhandlungen, sich intern Verhandlungsziele zu stecken, aber nicht der Öffentlichkeit oder dem Verhandlungspartner zu sagen, was einem besonders wichtig ist. Sonst ist der Preis, dieses durchzusetzen, viel höher, als wenn man es nicht vorhersagen würde.
Kommen wir mal zu den konkreten Ministererfahrungen, über die Sie schreiben. Dazu zitiere ich mal aus dem Buch eine Ergänzung. Der Innenminister ist zugleich auch der Verfassungsminister. Nach meinem Verständnis ist der Innenminister der Bürgermeister, der Minister für Freiheit und für den inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft. Er schützt die Freiheit der Bürger auch durch Sicherheitspolitik. Bringt natürlich gleich zur Frage, Sicherheitspolitik kann Freiheit auch gefährden.
Der Innenminister hat natürlich die Aufgabe der Sicherheit, ist zugleich aber auch Verfassungsminister und er muss das Allgemeine, das Gemeinwohl im Blick haben. Deswegen ist er auch, was ich in dem Buch beschreibe, ein sogenannter Querschnittsminister. Der Innenminister wird bei allen Fragen, bei allen Kabinettsvorlagen beteiligt, ebenso wie der Finanzminister natürlich und der Justizminister. Und dieser Blick auf das Allgemeine, der ist sehr wichtig, weil er dazu führt, dass man nicht so sehr Einzelinteressen verfolgt. Und das braucht eine Regierung auch, einen solchen Innenminister, deswegen Bürgerminister. Der schützt die Freiheit und Sicherheitspolitik hat das Ziel, die Freiheit des Bürgers zu schützen. Wenn man das übertreibt, dann wird die Freiheit durch Sicherheitspolitik auch zu sehr eingeschränkt. Also überall Polizei ist nicht gut, nirgends Polizei ist auch nicht gut. Und da das richtige Maß zu finden, auch angesichts neuer Medien im Internet, wir können ja nicht hinnehmen, dass Verbrechen deswegen nicht aufgeklärt werden, weil die Verabredungen im Internet stattfinden. Das ist eine knifflige und schwierige Aufgabe und deswegen ist er der Sicherheitsminister zugleich der eigentliche Freiheitsminister, weil er diese Abwägung im eigenen Ministerium durchführen muss.
Sie schreiben, wie gesagt, über die Aufgaben des Innenministers. Sie schreiben auch über missverstandene Zuständigkeiten, die Sicherheit in den Ländern. Wo liegt die eben nicht beim Bundesinnenminister? Was halten Sie denn in dem Zusammenhang um die Ergänzung des Ministeriums und den Posten des Heimatministers.
Das Innenministerium ist sehr breit, auch in der Zuständigkeit, die ich hatte. 10 Abteilungen, Riesenzug vom Katastrophenschutz, Sport, Digitales,
Ja, deshalb
Sicherheit.
Die Frage, brauchte es noch
einen und deswegen habe ich mich kritisch zu der Erweiterung geäußert. Das will ich aber jetzt nicht wiederholen, weil es ein Beitrag sein könnte zur aktuellen Politik und das macht man nicht als jemand, der aus dem Amt geschieden ist. Nur eines vielleicht noch. Gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land sind sehr wichtig. Auch im ländlichen Bereich muss man schnell einen Orthopäden finden und muss zum Arzt kommen und muss Breitband haben und eine gute Schulversorgung. Das ist alles richtig. Aber Heimat ist etwas sehr Privates und deswegen muss Politik sehr aufpassen, dass sie sich nicht anmaßt, für Glück, für Heimat, für Angst sozusagen zuständig zu sein.
Kommen wir mal zum Kanzleramt, das Sie ja auch geleitet haben. Sie schreiben, der Kanzleramtschef sollte sich mit öffentlichen Äußerungen zurückhalten. Ja. Warum?
Es gibt die Kanzlerin, es gibt die Fachminister und der Kanzleramtschef organisiert den Prozess des Regierungshandwerks, um den Ausdruck nochmal zu verwenden aus meinem Buch. Er ist ein Mittler zwischen Ministerien. Er muss Konflikte bereinigen, die zwischen Ministerien sind. Er ist derjenige, der übrigens auch für den Nachrichtendienst, den Auslandsnachrichtendienst zuständig ist, für den BND. Er leitet die Sicherheitslage, die heißt ND, Nachrichtendienstlage, jeden Dienstagvormittag einige Stunden. Also erstmal hat er sehr viel zu tun, hat von daher auch schon wenig Zeit für Presse. Aber ich finde, dass seine Rolle als Mittler, als Koordinator eher beeinträchtigt wird, wenn er viel Presse macht.
Zur Koordinierung. Das Bundeskanzleramt steuert ja sozusagen auch, wer in der Regierungsbefragung auftritt. Ob Minister, ob parlamentarischer Staatssekretär und welches Thema. Jetzt haben viele in der Debatte darüber, wie Demokratie besser funktionieren könnte, den Eindruck, da wird das Parlament eher gesteuert, als dass man aktuelle Themen setzt. Was denken Sie jetzt als Abgeordneter darüber?
Nun, die Regierungsbefragung findet einmal in der Woche, in der Sitzungswoche statt, mittwochs. Und da wird aus dem Kabinett berichtet, da wird dann ein Minister verdonnert. Manche drängeln sich auch vor, dann da Auskunft zu geben. Es ist aber so, dass zunächst gefragt wird, das, was die Regierung anmeldet. Dann aber, so sieht es die Geschäftsordnung vor, kann zu weiteren Themen der Kabinettssitzung gefragt werden und danach zu allen Themen, die anstehen. Und da muss sich ein Minister, der das macht, auch gut vorbereiten, um dann die Antworten geben zu können. Also wir haben da schon ein Element einer solchen offenen Befragung.
Die Tätigkeit eines Ministers, schreiben Sie, sei zu 80-90% vorgeplant. Wie schafft man sich dann Freiräume, um eigene politische Akzente zu setzen?
Ja, das ist ein zentraler Punkt. Ich habe meinen Terminkalender in der Tat mal analysieren lassen. Wie viel sind reaktiv und wie viel sind aktiv? Also wie viel muss man sowieso machen? Kabinettssitzungen, Fraktionssitzungen, Parlamentstagungen, Verbandsgespräche, Rücksprachen, irgendeine Tagung der Gewerkschaft der Polizei, wo man hin muss und auch hin will. So, und wenn das aber 90% und 95% erreicht, dann muss man immer abgeben, abgeben, abgeben. Und man hat wenig Zeit zu tanken. Man verbraucht Benzin, aber tankt kein Benzin. Das ist ganz gefährlich. Dann entsteht ein Hamsterrad, wo man eigentlich dann auch nach einer Weile nur noch Sprüche produziert und sagt, wir gestalten die Zukunft, es wird alles gut und wir haben alles im Griff und so. Und das ist schlecht. Und deswegen muss man als Minister erstmal solche Analysen machen. Wie viel Zeit habe ich denn zum Auftanken? Und dann muss man den Kalender freiräumen, jedenfalls etwas, um mit Dritten zu sprechen, um ein Buch zu lesen. Da wir gerade bei einer Buchsendung sind, für mich war sehr wichtig, Musik zu hören, um Freunde zu pflegen. Und all das stärkt. Und deswegen braucht man Mitarbeiter, die sagen, nein. Und wenn man dann jemand nett findet und der sagt, können Sie nicht mal zu uns in den Wahlkreis kommen, eine Veranstaltung machen, so, da ist man schnell versucht, ja zu sagen. Da braucht man einen strengen Büroleiter oder Terminmitarbeiter, die sagen, nein, Herr Minister, da gehen Sie jetzt nicht hin. Da ist zwar kein anderer Termin, aber Sie gehen da nicht hin. Gehen Sie ins Theater. Gehen Sie nach Hause, gucken Sie einen blöden Film, machen Sie irgendetwas, aber gehen nicht zu diesem Termin. Und man muss Mitarbeiter haben und auch ermutigen, nein zu sagen. Das gilt übrigens auch für schwierige Sachfragen. Wenn Sie nur Ja-Sager um sich scharen, sind Sie auf Dauer kein guter Minister.
Sie schreiben ja viel über die Länderinteressen auch. Die zunehmend sich im Bund Gehör verschaffen. Wir haben das alle erlebt in der sogenannten Flüchtlingskrise, dass es auch direkte Treffen gab zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten, um das Ganze auch zu koordinieren. Da war das sicher sinnvoll. Aber bei Ihnen klingt es so ein bisschen, als würde sich etwas etablieren, was am Bundestag vorbeigehen könnte. Haben Sie da konkrete Bedenken? Oder ist es nicht auch in manchen Dingen sinnvoll, Dinge schneller auf den Weg zu bringen?
Ich beschreibe in dem Buch informelle Verfahren, die nicht so im Grundgesetz festgelegt sind, nicht so förmlich, wie ein Gesetz zustande kommt. Wesentliche Teile dieser informellen Verfahren sind sinnvoll. Sie können nicht alles gleich förmlich besprechen. Aber das können nur Gespräche sein, Absprachen, auch politisch von mir aus verbindliche Absprachen. Aber wenn, wie es geschehen ist, dann etwa für den Bund-Länder-Finanzausgleich Grundgesetzänderungen im Wortlaut formuliert werden in diesen informellen Runden, dann führt das zu Frustration beim Bundestag, bei den Abgeordneten, die ja eigentlich für die Gesetzgebung zuständig sind. Und dann erweckt das den Eindruck, als hätten die Länder zu viel Einfluss, übrigens nur die Länderministerpräsidenten, gar nicht die Länderparlamente. Und deswegen sind diese Treffen gut, aber zu detailliert und zu verbindlich dürfen sie nicht sein. Da ist etwas eingerissen, von dem ich mir wünschen würde, dass das wieder etwas mehr abnimmt.